Der SC Paderborn schickt sich an, das Aufstiegsrennen in der zweiten Liga mächtig aufzuwirbeln. Der SSV Ulm hingegen will nach zwei Aufstiegen in Folge erstmal einfach nur die Klasse halten. Darüber spreche ich im Rasenfunk in der Liga Tour mit SCP-Fan Ramona Kleibaumhüter und Sportjournalistin Nadine Vogt von der Südwestpresse. Let's go.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei. Und Augsburg ist oben.
Rossi ist zu kurz, Abwehr lang genug für Willi Landgraf.
Wagner. Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Debüt.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Und nicht nur irgendeine Liga, sondern die zweite Bundesliga der Männer, die bekanntermaßen spannendste Liga der Welt, engste Liga der Welt, die beste zweite Liga der Welt. Ich bin der beste Host der Welt, nein, nicht ganz, aber ich bin Marc Schützki, ich bin der Host für diese Sendung. Ich übernehme jetzt wieder im Wechsel natürlich mit Eva diese Zweitliga-Tour vom Rasenfunk und freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet habt. Wir reden heute zum einen über den SC Paderborn, aber auch über den SSV Ulm. Und das mache ich selbstverständlich nicht alleine. Über den SCP rede ich heute mit Ramona Kleibaumhüter. Grüß dich, Mona.
Hallo.
Willst du uns kurz was über deine Fansozialisierung erzählen, damit die Leute dich so ein bisschen greifen können? Warum haben wir dich eingeladen?
Ja, gerne. Also, eingeladen habt ihr mich, ich sag mal, indirekt, über den Padercast, muss man sagen. Also das ist der Podcast, den ich auch regelmäßig verfolge vom SC Paderborn. Und da sitzen vier liebe Jungs, Andreas, Marco, Kevin und Basti. Und den höre ich immer ganz fleißig. Und von denen hatte leider keiner Zeit. Und die haben mich dann vorgeschlagen, quasi einzuspringen. Also ich bin tatsächlich nicht irgendwie Sportjournalist oder ähnliches, sondern wirklich nur reiner Fan vom SC Paderborn, verfolge jedes Heimspiel durch eine Dauerkarte und fast auch jedes Auswärtsspiel im Stehblock und das eigentlich fleißig seit 2017 ungefähr.
Allein das macht dich schon zur Expertin, da macht dich mal nicht kleiner als du bist, aber liebe Grüße natürlich an den Padercast, von denen waren ja auch schon ein, zwei Menschen hier im Rasenfunk zu Gast und vielleicht ordnest du dich bald in dieses Portfolio ein. Wer auch, glaube ich, zum ersten Mal wahrscheinlich dabei sein wird, ist Nadine Vogt von der Südwestpresse. Hi Nadine, wir reden heute über den SSV Ulm. Stell dich doch auch gerne kurz mal vor.
Ja, Nadine Vogt, du hast schon angesprochen, ich bin Sportjournalistin. Ich arbeite bei der Südwestpresse in Ulm als Sportreporterin, begleite jetzt den SSV tatsächlich schon meine sechste Saison. Und neben unserer, multimedialen Berichterstattung, Print, Online und so weiter, haben wir seit einem Jahr auch einen Podcast, den Spatzenfunk, in dem ich auch Moderatorin bin. Und so kam ich ins Podcast-Geschäft, sage ich jetzt mal.
Sehr gut. Und bevor wir weitermachen, natürlich auch der stetige Hinweis, dass der Rasenfunk Werbe, Paywall und sponsorenfrei ist. Er finanziert sich ausschließlich über die Rasenfunk-UnterstützerInnen. Wenn ihr davon Teil seid, ist das wunderbar. Wenn nicht, dann könnt ihr sehr gerne auf www.rasenfunk.de/supportersclub alles weiter darüber erfahren. So, und bevor wir dann zum SC Paderborn und zum SSV Ulm kommen, wollen wir einmal über die allgemeine Lage der Liga reden. Auch in einer Länderspielpause bieten sich Themen natürlich an. Mona, auf was hast du denn so in der zweiten Liga geblickt, was aktuell ganz spannend sein könnte?
Oh ja, die Liga an sich ist ja grundsätzlich immer spannend, ja, finde ich. Also egal welche Saison, egal wer da auf- und absteigt, es ist irgendwie laut vieler Experten dann in dem Jahr auch wieder die beste zweite Liga aller Zeiten. Und ich finde es halt so schön, dass da alles so eng ist. Also da kann ja wirklich jeder jeden schlagen. So ein bisschen für mich kristallisiert sich wieder Elversberg so ein bisschen als Überraschung raus, muss ich sagen. Oder so ein bisschen als Angstgegner für einen Auswärtsfahrer. Da haben wir ja auch noch eine Rechnung offen aus dem letzten Jahr. Und ansonsten muss ich tatsächlich auch sagen, hat es mich ein bisschen überrascht, dass Schalke doch so weit unten ist. Also ich habe zwar damit gerechnet, dass es für die schwer wird, aber dass sie dann tatsächlich jetzt doch so weit unten stehen, Ja, hat mich überrascht.
Haben jetzt unter Kees van Wonderen zumindest ja die ersten 3 Punkte holen können im letzten Spiel gegen Regensburg, ein 2-0. Das war aber auch der absolute Pflichtsieg. Und davor gegen Ulm ein 0-0, ja, erkämpft. Ich glaube, ich erinnere mich richtig, Nadine, dass da Ulm die eigentlich bessere Mannschaft war, oder?
Ja, definitiv. Also das muss man so sagen. Aus Ulmer Sicht waren das waren es einfach 2 verlorene Punkte. Am Ende ist ein Punkt rausgesprungen, immerhin. Aber da wäre deutlich mehr gegangen gegen Schalke.
Und ja, zur engen Lage der Liga, das zeigt ja allein die, ich sag mal, obere Tabellenhälfte. Ne? Man ist mit 18 Punkten 9. Das ist aktuell Magdeburg mit 17 Punkten 11. Das ist Hertha BSC. Und Hertha ist trotzdem nur 5 Punkte vom Tabellenplatz 1 von Hannover entfernt. Also es ist ultra eng. Und es ist wie so oft so, wie man in der Zweitliga sagt, du spielst entweder um den Aufstieg oder gegen den Abstieg. Aber was dazwischen drin gibt's eigentlich nicht so richtig. Nadine, hast du ein Thema mitgebracht, was dir in den letzten Tagen oder Wochen aufgefallen ist?
Ich bin ja, du hast ja angesprochen, tatsächlich auch neu in der Liga, deswegen muss ich mich auch noch als Journalistin so ein bisschen in der Liga einfinden.
Ja.
Und ich blicke natürlich jetzt aus Ulmer Sicht, aber da reden wir ja nachher noch detaillierter drüber, vor allem aufs untere Tabellenende, sage ich jetzt mal. Und da ist natürlich schon auffällig, dass eben die 3 Aufsteiger hinten drin stehen mit Preußen, Münster, Ulm und Regensburg. Und was ich da aber jetzt zuletzt schon besonders fand, war Preußen Münster, die es ja dann doch geschafft haben, gegen Düsseldorf zu gewinnen und auch im KSC ein 1-1 abzutrotzen. Und das spricht so ein bisschen für meine These, dass eben auch diese Aufsteiger, diese Durchmarschierer noch ein bisschen Zeit brauchen, um in dieser Liga auch anzukommen. Und vielleicht noch ein Satz zu Regensburg. Finde ich ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Hab die ja letzte Saison in der 3. Liga gesehen. Und auch in der 3. Liga, sie haben ja einen sehr, sehr starken Start hingelegt gehabt und waren ja zur Winterpause mit Dynamo Dresden quasi schon im Feld. Also man dachte ja schon, das sind die sicheren Aufsteiger. Und am Ende sind dann doch Münster und Ulm quasi durchmarschiert. Und da finde ich es ganz eindrücklich, dass die eben diese Unkonstanz jetzt auch haben und an den Tag legen. Dann gewinnen sie mal gegen Fürth im DFB-Pokal und verlieren dann jetzt aber auch wieder gegen Schalke. Also das ist so ein bisschen das, was Mona ja auch angesprochen hat. Man mag es ja nicht glauben, es klingt ja auch abgedroschen, aber irgendwie kann dann doch jeder jeden schlagen.
Unter Interimstrainer Andreas Patz zumindest ein bisschen besser unterwegs als davor unter Joe Enox. Der musste ja nach dieser sagenumwobenen 3-8 Niederlage gegen Nürnberg seinen Platz räumen. Und unter Patz haben sie zumindest ja das Spiel gegen Elversberg gewonnen, sind im Pokal gegen Fürth, du hast es erwähnt, Nadine, weitergekommen. Klar, das 0-2 gegen Schalke ist ärgerlich, aber immer noch deutlich bessere Bilanz, als es davor der Fall war. Also vielleicht schiebt das den Konkurrenzkampf in der Abstiegszone noch ein bisschen enger zusammen. Sorgenvolle Miene bei Nadine und Ulm. Aber mal gucken, wie das weitergeht. Ich habe auch ein Thema mitgebracht und ich war einer der armen Seelen, die am Sonntag im City Cube des Messegelände Berlins da waren bei der 10-Stunden Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Gut, ich muss gestehen, ich bin nach ungefähr 9 Stunden notgedrungen gegangen, weil ich meinen Zug erwischen musste. Aber trotzdem habe ich lange durchgehalten. Und diese Wahl ist ja auch solche Vereinswahlen sind ja oft eher so ein Nischenthema. Bei Hertha BSC hatte man aber schon das Gefühl, dass da fast ein nationales Brennglas drauf war aufgrund des Erbes von Kai Bernstein. Und wie würde dieser Weg jetzt, dieser Berliner Weg weitergehen? Würde er weitergeführt werden? Würde ein anderer Kandidat gewinnen? Und das Kurzfazit ist, der Berliner Weg wird vom, den quasi bewährten Personen weitergeführt. Fabian Drescher hat mit über 80% diese Wahl gewonnen. Das war der sagenumwobene Erdrutschsieg. Er war ja der Vizepräsident unter Kai Bernstein, dann der Interimspräsident seit Bernsteins Tod im Januar, hat dieses Projekt weitergeführt und hat dafür jetzt mehr oder weniger die Lorbeeren dann auch geerntet. Vizepräsidentin, die erste Vizepräsidentin in der Geschichte von Hertha BSC ist Anne Noske. Das ist eine Schlagzeile an sich schon wert, aber auch sie war vorher Teil des Präsidiums, also auch da ein bewährter Teil der vorherigen Vereinsführung bleibt da auch erhalten. Spannend war diese MV allemal. Es gab eine Badehose, die auf der Bühne gezeigt wurde. Es gab einen verbrannten 50-Euro-Schein. Es gab einen sagenumwobenen Umschlag, der in den die Millionen Investoren drinstecken sollten. Und es entpuppte sich als heiße Luft. Das alles nachzuerzählen wäre bitter und würde lange dauern. Ich verweise schamlos auf meinen eigenen Podcast Hertha Base, wo wir das Ganze lang und ausführlich erzählt haben. Also wen das als Außenstehende interessiert, glaubt uns, den Katastrophentourismus wollt ihr nicht verpassen. Es war wirklich skurril. Am Ende hat aber, glaube ich, der Kandidat auch gewonnen, der den ehrlichsten und besten Wahlkampf geführt hat. Und dieser ist jetzt auf 4 Jahre erstmal bestätigt und hat natürlich große Aufgaben bei Hertha mit der Nordic Bond Anleihe. 40 Millionen Euro werden November 25 fällig, mit einem Aufstieg, der möglichst in dieser Saison geschafft werden will, allerspätestens am besten in der nächsten Saison, mit finanziellen Problemen und so weiter. Also da warten große Aufgaben auf das Präsidium und Fabian Drescher. Aber wie gesagt, lest euch da gerne einiges zu durch. Das war Wahnsinn. Allein auch die Rekordanzahl von 4.000 Hertha-Mitgliedern, die an dem Tag waren, da waren 3.900 waren davon stimmberechtigt. Also ja, es war eine breite Masse da. Um 15.40 Uhr waren die Würstchen alle. Wenig später gaben sich die Lieferanten die Klinke in die Hand, weil plötzlich irgendwie meterhoch Pizzen in den Saal getragen wurden. Es war sehr skurril. Dementsprechend, das wollte ich noch kurz nacherzählen. Es war ein Fest, es waren alle Emotionen dabei und Fabian Drescher ist das neue alte Gesicht des e.V. bei Hertha BSC. So, dann haben wir das auch abgehandelt und wollen dementsprechend jetzt weiter im Text. Und weiter im Text bedeutet in dem Fall zum SC Paderborn. Mona, 21 Punkte nach 12 Spielen, Platz 2, nur ein Punkt hinter Tabellenführer Hannover. Wie blickt ein SCP-Fan bislang auf diese Saison?
Ja, recht zufrieden, würde ich sagen. Ja. Also ist ja auf jeden Fall ein Tick besser als die Saison davor. Ich glaube, 3 Punkte mehr als letzte Saison zum 12. Spieltag. Ich persönlich muss sagen, ich bin einer der Fans, die nicht aufsteigen möchte, auch wenn es finanziell natürlich immer gut ist für einen Verein, aber ich finde die zweite Liga einfach geiler und dieses Spannende und jedes Mal steigt jemand anders auf, finde ich halt einfach schön, auch die ganzen Stadien, die ganzen Vereine, die da sind und bin sehr zufrieden auch mit der Arbeit von Weber und Kwasniok. Ich finde ihn unheimlich sympathisch, unseren Trainer. Wir haben ihn ja jetzt zumindest vertraglich noch bis 26, Sommer 26 gebunden, aber gerne auch noch länger. Also ich genieße jede PK mit ihm, ob es jetzt vorm Spiel oder nach dem Spiel ist. Ich finde ihn so schön ehrlich und menschlich und kann mir durchaus vorstellen, dass das ein großer Beitrag auch für den Erfolg ist, einfach für diese Teamdynamik, also wie die sich untereinander verstehen. Ich habe auch den einen oder anderen Spieler bei Instagram abonniert, der dann einfach mal so einen Post loslässt nach einem Spieltag, wie geil dieses Team ist, und das glaube ich denen tatsächlich auch und das spürt man halt auf dem Platz und sind viele Junge dabei, gut durch ältere Abgänge wie einen Conte oder einen Leipertz, und dafür holt man halt entweder aus der Jugend jemanden hoch, wie jetzt Engels oder einen Castaneda, und ich muss zugeben, ich bin überrascht, wie gut das teilweise funktioniert mit so Jungen, gerade auch gegen Düsseldorf, dass man da einfach mal so ein Mittelfeld hinstellt, was irgendwie im Schnitt gerade mal 20 ist, aber das trotzdem super hinkriegt. Also ich habe ein bisschen mit gerechnet, bin aber überrascht, dass es so gut funktioniert.
Das ist eine gute Mischung. Aber genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob man so einen bisherigen Saisonverlauf, ist ja noch nicht endgültig, aber nach einem Saisondrittel solch einen Saisonverlauf hätte erwarten können, besonders eben mit dieser Transferperiode und diesen jungen Spielern, also wenn man Tjaak Scheller nennt, 22 in der Abwehr, Aaron Zehnter 20, Castaneda und Engels hast du genannt, 20 und 17, Ilias Ansa ist 20, also was war denn die Erwartungshaltung für diese Saison? Gab es auch ein Saisonziel, was ausgerufen wurde?
Also wenn ich mich richtig erinnere, ist das Saisonziel immer gleich oder besser als die Saison davor, meine ich. Und wir sind ja Siebter geworden, die Saison davor war auch alles sehr eng oben und haben den einen oder anderen Punkt liegen lassen, was wir jetzt auch schon haben. Aber Ja, also man hält sich da ja bei uns immer sehr zurück, auch mit dem Thema Aufstieg. Bügelt Lukas ja auch in jeder PK ab, wenn das schon jemand zur Sprache bringt. Aber ja, also wie gesagt, es ist erfolgreicher, als ich dachte. Ich konnte es schwer einschätzen, wirklich auch durch diese ganzen Jungen. Wir haben ja schon immer eher in den unteren Ligen, wie Regionalliga oder bei unserer eigenen zweiten, die ja jetzt zweite Saison Regionalliga spielt, ich sag mal, gewildert. Und das weiß man immer nicht so, wie das funktioniert. Also sehr große Hoffnung hat mir die Rückkehr von einem Sven Michel gemacht.
Ja.
Auch wenn er selbst nur in Anführungszeichen gerade mal 2 Tore geschossen hat, wenn es auch wichtige gegen Köln war, aber er ist halt auch irgendwie so einer, der Erfahrung und Stabilität reinbringt, und diese Mischung finde ich halt auch gut, dass es nicht nur Junge sind oder nur Alte, sondern dass man auch so einen Grimaldi da hat und einen Michel, der da ja bisschen Routine auch reinbringt.
Bei Sven Michel muss ich immer an einen wunderbaren Artikel aus der 11 Freunde denken, wo er zu seinem Hobby befragt und begleitet wurde, denn er ist anscheinend ja ein Naturbursche und wird auch, glaube ich, irgendwie Kräutermichel oder so in der Mannschaft genannt, weil er gerne Pilze sammeln geht und seinen eigenen Garten hat, und da ist er auch sehr untypisch für den modernen Fußballprofi agiert. Das fand ich sehr sympathisch, muss ich sagen.
Absolut. Also ich glaube, es gab sogar mal so eine Videoreihe mit ihm, und ich glaube, es war Robert, bin mir aber nicht ganz sicher, wo die dann tatsächlich auch wie so ein Gartenblock gemacht haben und bei ihm dann da waren. Und ich glaube, angeln geht er auch gerne, also sehr bodenständig und naturnah und eine dufte Type.
Definitiv. Paderborn hat erst ein Ligaspiel verloren, habe ich in der Recherche gesehen. Das ist krass. Ja. Hat noch 6 Unentschieden geholt. Jetzt kann man natürlich sagen, natürlich hätte man lieber die 3 Punkte, aber wieso ist es denn so schwer, den SCP zu knacken? Hast du dafür einen Ansatz?
Also ich glaube, Lukas ist echt ein guter Taktiker. Also wie ich schon mal sagte, ich genieße echt die PKs mit ihm. Ich habe das Gefühl, der hat so einen Sachverstand dahinter und kann das aber auch fast immer auf die Mannschaft transportieren. Und früher, bevor er da war, auch noch mit Steffen Baumgart, da wusste man manchmal nicht, wenn die erste Halbzeit, sag jetzt mal, nicht so doll war, oh Gott, wird das noch was in der zweiten? Und bei Lukas ist es, finde ich, dass es manchmal richtig unterschiedliche Halbzeiten sein können. Selbst wenn die erste Halbzeit Mist war, hast du bei einem 2-0 Rückstand immer noch das Gefühl, ja, das könnte noch was werden. Das war früher anders. Und ja, ich glaube, er bereitet sich da unheimlich intensiv drauf vor, ob das jetzt er ist oder sein Trainerteam oder wie auch immer. Und hackt da echt taktisch einiges in der Hinterhand und kann auf viel reagieren. Das funktioniert nicht immer, aber recht oft, finde ich. Und das ist für meine Ansicht nach ein großer Beitrag, der uns da oben aufstehen lässt.
Ich hatte auch immer das Gefühl, also wenn man 2 Dinge an Lukas Kwasniok so ein bisschen schätzt, dann ist es zum einen neudeutsch das Ingame-Coaching, wie du gesagt hast, wie er in Spielen reagiert, aber auch wie er sich auf den Gegner einstellen kann. Das habe ich am ersten Spieltag live im Stadion gegen Hertha BSC auch gesehen. Das war unglaublich schwierig für Hertha gegen Paderborn irgendwie Stiche zu setzen, und man wurde dann ja auch relativ eiskalt durch, weiß ich nicht mehr, einen Eckball und einen Konter oder so, dann auch einfach dann geschlagen, und das war schmucklos, aber das war richtig effizient und hatte sehr viel Hand und Fuß und sollte das ja dann im weiteren Saisonverlauf bestätigen. Aber dann reden wir nochmal ein bisschen über Trainer Lukas Kwasniok. Der ist jetzt seit Sommer 2021 im Amt, hat das übrigens dann gemeinsam mit Thomas Wörle, wie ich gesehen habe, beide dementsprechend auch schon lange im Amt. Paderborn wurde unter ihm 7., 6., 7. und steht jetzt auf Rang 2. Du hast schon ein bisschen was zu ihm ausgeführt, aber vielleicht kannst du seine Zeit bei Paderborn vielleicht noch mal ein bisschen zusammenfassen und dann vielleicht auch die Frage beantworten, warum er sich denn so lange hält und für welchen Fußball er auch stehen will.
Boah, ja, gute Frage. Also ich denke, er hat sich genauso wie er das mit den Spielern macht, bei uns natürlich auch entwickelt. Mhm. Ich glaube, er versteht sich sehr gut mit Benjamin Weber. Weber ist ja auch so ein Mensch, zumindest er war mal beim Padercast auch zu Gast.
Ah, okay.
Empfehle ich sehr, die Folge, sich da mal das anzuhören, wo er auch so ein bisschen seine Idee erklärt hat, dass er sehr auf die Jugendarbeit setzt. Also er will die Kinder der Umgebung, sage ich mal, entwickeln und bei uns zu Profis machen, also nicht immer nur schauen, wo kann ich gut was einkaufen oder ablösefrei holen, sondern wirklich, klingt jetzt blöd, aber selbst heranzüchten, hat ja bei einem Engels bisher, finde ich, ganz gut funktioniert, wie man sieht, oder einem Ansa, und ich glaube, davon ist auch Lukas überzeugt, dass er die auch begleiten will, also nicht einfach immer nur, wo man manchmal früher so den Eindruck hatte, Geld durch einen guten Transfer verdienen, klar, das will ein Verein immer noch, aber die natürlich auch selber ausbilden und dann nutzen, und klar ist irgendwann das Ziel, erste Liga, gehe ich jetzt mal von aus, welcher Verein will das nicht schon finanziell, aber ich glaube dann auf einer vernünftigen Grundlage, also ich sehe keinen Sinn darin, aufzusteigen, das Geld mitzunehmen und dann, ich sag mal, die Hucke voll zu kriegen und wieder runter, und ich glaube, das will Lukas auch nicht, also ich glaube, Lukas ist ehrgeizig, aber realistisch dabei, und ich glaube, er liebt diesen Verein, zumindest habe ich diesen Eindruck, wenn man da von Liebe sprechen kann, also große Sympathien, ich glaube, er fühlt sich hier wohl, er hat den Rückhalt, das hat Steffen Baumgart schon bei Paderborn, dass ihm da nicht groß reingeredet wurde oder er viel seiner Ideen umsetzen konnte und nicht auf einem wackeligen Stuhl saß oder jetzt Lukas sitzt, sondern auch mal eine schlechtere Serie ohne Siege, wie wir sie auch letzte Saison hatten, aushält. Und ich glaube, das schätzt man als Trainer und ja, spielt dann quasi alles so zusammen, dass es passt.
Was mir in der Recherche aufgefallen ist, als ich mich so ein bisschen durch die Statistiken gebolzt habe, bei den Laufwerten, man ist bei der Laufdistanz auf Platz 1 in der Liga, bei den Sprints auf Platz 2 und bei den intensiven Läufen auf Platz 1. Das ist ja irre. Hat das Paderborn in den letzten Jahren auch schon ausgezeichnet, diese Intensität, dieser Kampf, und ich schließe an, gleichzeitig hat man aber auch 53% Ballbesitz und ist damit Platz 3 in der Liga. Also Kwasniok verlangt offensichtlich dann ja auch von seinen Spielern sehr viel ab, wenn man mit dem Ball was kann, aber gleichzeitig auch so viel laufen muss.
Ja, also Laufintensität hat ja unter Steffen schon angefangen, sage ich mal, dass er da auch viel verlangt hat und bewegen. Und ich meine, das merkt man auch, wenn man sich, wie du sagtest, auch durch Statistiken wühlt, wenn wir nicht diese Laufbereitschaft hatten in Spielen. Also ich glaube, wir haben im Schnitt, 118, 119 Kilometer, glaube ich, pro Spiel. Und wenn es dann aber mal so 4, 5 weniger sind, dann war das auch meist kein Sieg oder kein zufriedenstellendes Spiel vom Gesamtablauf. Und da verlangt er halt die Intensität. Und er ist auch keiner, der so dieses einfach rauspölen, sondern es soll halt schon alles so ein bisschen überlegt sein. Ich finde, es sieht manchmal, und ja, da rege ich mich manchmal als Fan im Stadion dann auch auf, sieht so ein bisschen aus wie beim Handball, so links, rechts, vor der Mittellinie hin und her gepasst. Dann hat man natürlich auch viele Pässe, viel Ballbesitz.
Berliner nannten das früher unter Pal Dardai hinten rum Scheiße.
Kann man so sagen, ja. Aber da steckt dann natürlich auch ein bisschen immer was hinter und das ist ja nicht sinnlos. Und der Erfolg gibt ihm ja und der Mannschaft auch aktuell noch recht.
Nadine, da hole ich dich mal kurz rein, denn Ulm ist in der Laufdistanz auf Platz 2. Also dementsprechend ähnlich intensiv unterwegs. Ist das etwas, also erkennst du darin, was Mona erzählt, erkennst du darin auch ein bisschen Thomas Wörle oder greife ich da zu weit?
Würde ich schon sagen. Also ich hatte jetzt die aktuelle Statistik nicht im Kopf. Ich dachte, Ulm wäre sogar noch auf Platz 1, weil ich glaube, das waren sie mal eine Zeit lang. Aber ja, also auch diese hohe Intensität, die zum Beispiel Mona ja gerade auch genannt hat, also das ist auf jeden Fall was auch Thomas Wörle von seinen Spielern fordert. Und es spielen auch so ein bisschen andere Thematiken mit rein. Also auch, wenn man jetzt auf den Ulmer Kader blickt, dann ist natürlich, also Marktwert, Qualität und so weiter, das sind so Fragen, die sich ja auch stellen. Also das heißt, man muss auch über diese hohen Laufwerte einiges ausgleichen, aber trotzdem gehört es schon auch so zu den Grundzügen, die Thomas Wörle von seiner Mannschaft fordert.
Ich habe noch eine Parallele entdeckt und das ist eben auch ein bisschen die Transferstrategie. Ich habe die jungen Spieler, die jungen Wilden bei Paderborn schon genannt. Bei Ulm fand ich es sehr spannend. Jetzt steigt man auf, ist es erstmal seit über 20 Jahren in der zweiten Liga. Niemand in diesem Kader kennt gefühlt diese Liga. Und man entscheidet sich dazu, Spieler wie Maurice Kattenmacher, 19, Laurin Ulrich, 19, Aaron Keller, 20 oder auch Alexander Kavic, 20 zu holen. Also sehr junge Talente. Wurde das mal aufgegriffen, warum man sich für den Weg entschieden hat und nicht die alten Recken geholt hat?
Ja, also ich würde mal sagen, so zwei Gedanken. Also zum einen ist natürlich eine finanzielle Sache auf jeden Fall in Ulm. Also der Kaderspieleretat liegt so bei zwischen 8 bis 10 Millionen. Und die Spieler, die du jetzt aufgezählt hast, bis auf Alexander Kawitz, sind alle ausgeliehen. Mhm. Also Kartenmacher ja jetzt Bayern-Profi sozusagen, hat im Sommer bei Bayern unterschrieben, wurde dann nach Ulm ausgeliehen. Keller auch von Unterhaching gekommen. Und das war aber schon so der eingeschlagene Weg. Also man wollte dieses Grundgerüst der Mannschaft, die auch in der dritten Liga und auch schon in der Regionalliga so zusammengespielt hat, auf jeden Fall halten und aus diesem Grundgerüst heraus entwickeln. Und das eben vor allem mit jungen und, Zitat, hungrigen Spielern.
Kommen wir zurück zu Paderborn. Vor nicht so langer Zeit ist ja Fabian Wohlgemuth dann zum VfB Stuttgart gewechselt, leistet dort offensichtlich auch sehr gute Arbeit, ist, glaube ich, ja sogar schon aufgestiegen. Und das hat ja dann Benjamin Weber, lustigerweise hat ja Hertha auch einen Sportdirektor, der Benjamin Weber heißt, das ist sehr verwirrend, hat den ja mehr oder weniger ins Spiel gebracht. Der kam im Januar 23, was ich interessant fand, als Videoanalyst quasi vom FC Chelsea. Und FC Chelsea ja auch ein Verein, der trotz 4 Millionen ja sehr auf die Jugend setzt. Wie würdest du sagen, hat er sich bei Paderborn eingefügt? Du hast schon den Podcast beim Padercast erwähnt, die Folge, die er dabei war. Wie nimmst du seine Arbeit wahr?
Auf jeden Fall sehr positiv. Also man merkt halt auch, dass er, wie gesagt, vom Fach kommt, sag ich mal, Chelsea. Ich glaube, Paris Saint-Germain war ja, glaube ich, auch.
Ei, okay.
Ich habe mich eh schon mal gefragt, wie wir an den rangekommen sind, aber soll mir egal sein, jetzt wo er bei uns ist und gute Arbeit leistet. Ich denke, er holt die ran und aber dieses Zusammenspiel auch mit Lukas, dass sie dann auch eine Chance bekommen. Also und dass auch irgendwie jeder das Gefühl hat, wenn er gute Arbeit leistet, auch durchaus in der ersten eine Chance zu bekommen. Und das auch jetzt wie bei Engels zum Beispiel mit 17. Also er hat auch mal gesagt, er fühlt sich hier wohl, genauso wie Lukas. Und ich glaube, er hatte auch nicht so das enge Korsett. Und wenn der Erfolg ihm dann auch noch recht gibt und er weiter so die Arbeit leisten kann, die er macht, habe ich da auch keine Bedenken für die nächste Saison. Ich bin gespannt, ob sich zum Wintertransferfenster noch irgendwas ergibt. Also ich habe noch gar nichts gehört in puncto Gerüchten oder Ähnliches. Ich hoffe, dass ein Aaron Zehnter bei uns bleibt, der ja auch sehr jung ist, U-Nationalspieler, weil bei ihm merkt man es schon. Also die zwei Spiele, die er nicht da war, krankheitsbedingt oder verletzungsbedingt, die waren schon schwer. Also den zu ersetzen, würde ich ungern wollen oder müssen wollen.
Im Sommer hat man ja mit Kai Kleefisch und Sörloth Conté zwei Stammspieler verloren. Ich glaube, Kleefisch konnte man auch wirklich zum Leistungsträger auf jeden Fall erklären. Der war ja wirklich gut bei Paderborn. Hat, wie du schon beschrieben hast, viele junge Spieler geholt. Natürlich auch einen Sven Michel zurückgeholt oder auch einen Luca Herrmann ist jetzt nicht so jung mit 25. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass man keinen Mittelstürmer klassischen verpflichtet hat und dementsprechend ja auf Constance und Grimaldi vertraut, beide aber nicht so richtig zünden. Ist das ein Thema an Paderborn, die Sturmspitze?
Kostens ja. Also zumindest nimmt man es unter den Fans oder Social Media, wobei da ja meist nochmal die Trolle eher ihren Blödsinn äußern als die anderen, schon war, dass man sich da eigentlich mehr von ihm erhofft. Jetzt hat er natürlich auch das Pech, dass er dann die eine oder andere Szene immer dabei hatte, wo er nicht getroffen hat. Schwierig. Also ich kann ihn auch noch nicht so richtig greifen. Also Grimaldi für mich ganz klar eine Person, die wir brauchen, schon allein von der Körperlichkeit. Mhm. Wenn ich das mit anderen vergleiche. Also man merkt, wenn er spielt, dann haben wir einen Spieler auf dem Platz, der vorne die Bälle festmachen kann, den man halt nicht mal eben umreißt oder der auch mit dem Kopf was kann. Ja, er hat die letzte Saison mehr getroffen. Klar, wenn ich das jetzt an den Treffern festmache, dann ist er noch nicht so gezündet, diese Saison, aber ich finde ihn trotzdem aufgrund allein seiner Körperlichkeit unheimlich wichtig. Bei uns.
Zeigt sich auch daran, dass er immerhin schon zwei Tore vorgelegt hat. Also dann schafft er ja anscheinend doch irgendwie Raum und Platz für seine Mitspieler. Was ich auch spannend jetzt fand im Saisonverlauf, ich glaube, man ist mit Pelle Böwing angefangen in der Saison im Tor, ne? Das, er stand zunächst im Kasten und mittlerweile ist es aber Markus Schubert. Wie ist das passiert und wie hat das Kwasniok erklärt? Und wie macht sich Schubert bislang?
Ja. Richtig. Also wir haben mit Pelle gestartet. Grundsätzlich verlangt Lukas immer von den Torhütern auch, dass sie mitspielen. Also dass sie die Bälle halt nicht wegschlagen sollen und halt auch mal den kurzen Pass und sich anbieten sollen. Und das ist halt bei Pelle bei dem einen oder anderen Spiel halt in die Hose gegangen. Unter anderem auch gegen Kaiserslautern bei dem einen Abendspiel, wodurch die dann in Führung gegangen sind. Ich glaube, Tachi war es. Und dann war es das eine Spiel dann zu viel. Und seitdem steht halt Schubert, der eigentlich erst zum Pokalspiel reinkommen sollte, zwischen den Pfosten. Er macht einen guten Job. Bisher ist er allerdings jetzt auch noch nicht so geprüft worden. Mhm. Pelle war ja erst 3 Spiele drin. Ich kann es nachvollziehen, aber ich muss zugeben, ich fand die Art und Weise in den Interviews nicht so schön. Das war schon so ein wie Lukas sich da geäußert hat. Das fand ich ein bisschen befremdlich, fand ich schade. Ist jetzt aber eigentlich auch vergessen, aber da hatte man teilweise das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob er es sogar wörtlich gesagt hat, dass Pelle gar nichts gehalten hat. Das fand ich ein bisschen ungerecht. Vielleicht war da vorher ein Gespräch, keine Ahnung, oder ist es irgendwie so rausgerutscht, wobei er es 2-3 Mal in unterschiedlichen Interviews erwähnt hat. Weil Pelle hat für mich gut gehalten, also auch die Statistik, da war, glaube ich, oberes Drittel oder Mittelfeld. Also er war jetzt nicht grottig und der Schlechteste der zweiten Liga, aber hat sich halt zu viel geleistet, wodurch jetzt halt Schubert eine Chance bekommt und Lukas ja auch gesagt hat, dass er jetzt unsere neue Nummer 1 ist.
Ich meine mich zu erinnern, dass Kwasniok ohnehin ja jemand ist, der dann auch schon mal echt Nägel mit Köpfen macht bei Personalien. Ich meine, war es nicht auch Jannes Huth im Tor, der auch mal quasi rasiert wurde während der Saison und wo auch zu ihm, aber auch anderen Profis sehr harsche Worte gefallen sind im Sinne von Paderborn kann es sich nicht leisten, satte Spieler zu haben und dann sollen sie halt gehen und ich meine, dass ich da mal was mitbekommen habe.
Ja, tatsächlich ja. Also das war das berühmte Elversberg-Spiel auswärts, wo ich sagte, da haben wir noch eine Rechnung offen, wo wir 4-0 weggeklatscht wurden, auf gut Deutsch wirklich. Das war das
passiert dem besten
Spiel, was ich seit langem gesehen habe. Ja, und vor allem in Elversberg. aber danach tatsächlich war Huth weg und er war ja sogar unser Kapitän zu der Zeit. Also so ein bisschen anderthalb bis Doppelstrafe. Und ich glaube auch, wenn man bekommt seine Chance bei Lukas, also es ist nicht hopp oder top, aber wenn es dann eine zu viel ist und das Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen bringt, dann ist es, glaube ich, auch schwer, da wieder den Fuß in die Tür zu bekommen. Also wird, glaube ich, nicht einfach für Pelle, wenn Schubert sich nicht verletzt oder gleiche Böcke fallen lässt. Ich meine, gut, wir haben jetzt den kleinsten unserer Torhüter im Tor, aber mein Gott, die paar Zentimeter. Bisher macht er, wie gesagt, einen guten Job.
Jan Sommer zeigt ja, dass es nicht so wichtig ist, vielleicht wie groß man ist, sondern das kann man noch ausgleichen. Die Diskussion kommt immer nur auf, wenn es dann nicht ganz klappt. Vorher sind immer alle zufrieden. Jetzt haben wir über junge Spieler geredet und auch vielleicht über die eine oder andere Baustelle. Wer sind denn so die Leistungsträger bei Paderborn? Wer darf sich auf gar keinen Fall verletzen? Ansonsten wird's richtig düster.
Richtig düster, glaube ich, jetzt nicht so, wobei ich, wie ich eben schon sagte, da schon wirklich Aaron Zehnter auf 1 setzen würde, wo man es am deutlichsten merkt, tatsächlich, wenn er fehlt, weil er ist halt, er ist schnell, er läuft auch viel auf seiner linken Seite, spielt halt auch Pässe in Standards, ist er super, sei es jetzt Freistoß oder Eckball. Also der tut schon am meisten weh und ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich einen Götze hinten, weil der für wirklich stabil ist und das da zusammenhält.
Ach, und Zehnter steht doch schon bei 5 Torvorlagen. Das ist schon beeindruckend.
Ja.
So, ich habe es vorhin, um die Schleife zu finden, ja auch schon erwähnt, 21 Punkte nach 12 Spielen, Platz 2. Was ist denn jetzt gemessen daran das Saisonziel für die verbliebenen 2 Drittel der Saison und wo will Paderborn darüber hinaus mittelfristig hin? Gibt es da so Ziele? Oft hört man von Zweitliga-Vereinen, ja, man will Top 25 Deutschland sein oder so. Gibt es da Ähnliches mit Paderborn? Ja, alles klar, ich weiß schon.
Ja. Ja, genau, das haben wir auch mal gesagt. Top 20 oder ob es jetzt Top 25 war, weiß ich nicht. Mhm. Also das Wort Aufstieg nimmt man auch erst in den Mund, wenn man es wahrscheinlich eh kaum noch verlieren kann oder so 3 Spieltage vor Schluss mit 10 Punkten Vorsprung. Also da wird sich auch Lukas sehr spät äußern. Und also Saisonziel ist auf jeden Fall, denke ich, immer die Punktzahl, die man davor die Saison hat. Ich glaube, 57 hatten wir, dass man so um den Dreh ist und möglichst die gleiche oder bessere Platzierung. Und alles on top wäre natürlich nett.
Gibt es derzeit irgendwelche Themen außerhalb des Platzes, die Paderborn beschäftigen? Wirtschaftlicher Natur, Fan-Natur oder ist gerade alles ruhig und man konzentriert sich einfach aufs Sportliche?
Ja, also ich würde sagen, es ist relativ ruhig. Es schwelt so ein bisschen, denke ich mal, in der Kommunikation zwischen aktiver Fanszene und Verein. Da ist halt in der letzten Zeit nicht besonders geschickt reagiert worden. Und
kannst du sagen, kannst du ganz kurz ausführen, ja, an einem Beispiel?
Ja, also so ein bisschen Start war, glaube ich, mitunter, also ist jetzt meine persönliche Meinung, ich habe keine Kontakte irgendwie zur aktiven Fanszene oder ähnliches, aber wenn man so ein bisschen Social Media verfolgt oder auch im Padercast, wo wir ja untereinander auch chatten können, die Zuhörer, dass das so ein bisschen das Braunschweig-Spiel auswärts war. Da ist halt auf dem Bahnhof was vorgefallen, als wir nach Hause fahren sollten, dass die Polizei halt mit Tränengas etc. in die Menge, wo auch Kinder und alte Leute waren, erwähnt man ja immer gern diese beiden Gruppen, weil die ein bisschen schützenswerter sind, und uns Braunschweig-Fans geholfen haben, Außenstehende geholfen haben, und ob es jetzt die Fans von Braunschweig waren, der Fan, das ist nicht der Beirat, wie nennt man das denn, die nochmal, die da immer mitfahren und auch Ansprechpartner sind.
Fanhilfen.
Fanhilfen, genau. Fanhilfe von Braunschweig, Fanhilfe von Paderborn. Also egal, wen man gefragt hat, hat halt jeder gesagt, wir haben keine Aggression wahrgenommen von Paderborn-Fans, da ist nichts vorgefallen. Es war die Polizei, und man hat da irgendwie sich dann, die letzte Äußerung war dann halt, ja, wir warten ab, was da offiziell kommt oder von der Polizei, und dann wurde da aber nie wieder was zugesagt. Oder beim Hamburg-Spiel, das im Winter letzten Jahres, als dann quasi Eisschollen von oben auf uns geworfen wurden und teilweise dann Leute da blutüberströmt waren. Also man hat halt immer das Gefühl, wenn es irgendwo Pyro oder die Gästefans betrifft, dann wird immer gleich in Social Media Hilfen gepostet und angeboten etc. Aber wenn es die eigenen Fans betrifft, dann ist da so ein bisschen Schweigen im Walde und ja, weiß ich nicht, dass man dann irgendwelche Choreos verbieten wollte, als zum Beispiel Uwe Hünemeyer sein Abschiedsspiel hatte, da hatte die Fanszene eine riesige Choreo über den ganzen Süd vorbereitet, die dann verboten werden sollte, weil, glaube ich, pyrotechnisch was vorgefallen war. Also es sind immer so Kleinigkeiten, und da hat man so das Gefühl, da ist im Moment so ein bisschen die Kommunikation gestört. Ja, das würde ich mir wünschen, dass sich das mal wieder bessert, plus halt auf der Mitgliederversammlung, dass es keine Rabatte mehr gibt für Mitglieder bei Dauerkarten mit einer Begründung, die aber keiner verstehen kann, weil andere Vereine es weiterhin machen, dass man sagt, als Mitglied kriegt man zum Beispiel 10 oder 15% Rabatt. Es sind so viele Kleinigkeiten, die zusammenspielen, und da bin ich mal auf die nächste Jahreshauptversammlung, die ist bei uns meist so Januar, Februar, gespannt, was da noch kommt.
Dann schauen wir uns das in Zukunft nochmal an. Bis dahin vielen lieben Dank, Mona, und schalte dich aber natürlich gerne ein, wenn dich zu Ulm etwas interessiert oder du nachhaken möchtest, dann gerne. Du bist hier gar nicht außen vor. Aber dann kommen wir zum SSV Ulm, quasi gespiegelt in der Tabelle, der vorletzte Tabellenplatz aktuell in der zweiten Liga. Darum soll es aber erstmal noch nicht gehen, Nadine. Vorher hast du die mühevolle Aufgabe, uns den Wahnsinn der letzten Jahre in Ulm zu erklären. Wie ist es denn gelungen, zweimal in Folge aufzusteigen, also vom direkten Wege aus von der Regionalliga in die zweite Liga, wo man zuletzt in der Saison 2000, 2001 war?
Ja, das jetzt mal ganz kurz auszuführen, ist natürlich schwierig, aber das Stichwort Wahnsinn trifft es ganz gut. Das war übrigens auch ein Motto, das die Fans dann ausgerufen haben, letzte Saison in der dritten Liga, der absolute Wahnsinn. Das war eine Anspielung auf den letzten großen Höhenflug des SSV Ulm, hat ja schon mal Bundesliga gespielt, 1999, 2000. damals der SSV ja tatsächlich auch durchmarschiert, also vor 25 Jahren, unter Ralf Rangnick und Martin Andermatt. Ralf Rangnick hat damals ja den Grundstein gelegt, hat sich dann im Laufe der Zweitligasaison aber verabschiedet Richtung Stuttgart. Martin Andermatt hat übernommen, Ulm ist in die Bundesliga aufgestiegen. Das war so der große Höhenflug und ja, da muss man leider sagen, krachend gescheitert. Also es folgte dann so ein Tiefschlag, es ging nochmal eine Saison runter in die zweite Liga, also 2000, 2001 und daraufhin folgte dann ja die erste von drei Insolvenzen. Das heißt also so, dass Ulm hat da dann schon eine relativ bewegte Vergangenheit hinter sich und zwischenzeitlich dann auch mal vom ausgestanden, also nach der dritten Insolvenz, die war 2014, 15 und da hat dann ja der Wiederaufbau stattgefunden und die damaligen Verantwortlichen standen dann tatsächlich vor der Frage, ja, machen sie jetzt hier quasi drehen sie den Schlüssel ins Schloss, also schließen sie die Türe ab und lassen den Fußballverein einfach begraben sie den in Anführungszeichen oder wollen sie hier wieder was aufbauen und man hat sich dann zu diesem natürlich also jetzt im Nachhinein zum richtigen Schritt entschieden und versucht wieder was aufzubauen. So, das ist jetzt 9 Jahre her. Und das Ziel damals war schon, oder der Blick damals war schon, dass man den Schritt zurück in den Profifußball schaffen will, was langersehnt dann auch war. Und ja, wie kam es dazu? Ich glaube, ein ganz einschneidendes Datum ist Juli 2021. Du hast vorhin auch schon angesprochen, da hat Lukas Kwasniok, aber auch Thomas Bürle, das Traineramt in Ulm übernommen, gleichzeitig Markus Thiele Geschäftsführer. Kam relativ viel zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zusammen und Thomas Mölle hat dann als Trainer erst die Vizemeisterschaft der Regionalliga Südwest erreicht, musste damals noch Elversberg den Vortritt lassen und in seinem zweiten Saison ist der SSV dann in die dritte Liga aufgestiegen und von der dritten Liga dann durchmarschiert.
Dann kommen wir natürlich zu Thomas Wörde, den du eben erwähnt hast, er ist natürlich so der zentrale Faktor. Neben Leuten, die natürlich immer im Stillen auch ihre gute Arbeit machen, ist der Trainer natürlich der dann auch im Fokus steht. Was zeichnet den 42-Jährigen denn aus? Für welchen Fußball steht er? Wie konnte er die Region und diesen Verein wieder so anzünden?
Ja, also was ihn auszeichnet, ist auf jeden Fall, dass es eine sehr ruhige, eine sehr empathische, aber auch sympathische Art hat. Also er ist jetzt nicht ich sage jetzt mal, große Töne spuckt. Oder ich glaube, in der vorigen Folge wurde ja auch die Personalie Alexander Zorniger besprochen. Also von Thomas Wörle würde nie öffentlich Kritik an seinen Spielern kommen. Nie, das macht er nicht. Also er steht absolut vor seiner Mannschaft. Und das ist schon auch ein wichtiger Punkt, also diese mannschaftliche Geschlossenheit, die der SSV an den Tag legt und die er jetzt auch in der zweiten Liga an den Tag legt, ist eine große Stärke und auch ein sehr, sehr großer Verdienst von Thomas Wörle. Und dazu muss man vielleicht auch noch sagen, Thomas Wörle hatte am Anfang in Ulm ja auch nicht einen ganz einfachen Stand, sage ich jetzt mal. Er hat ja 9 Jahre lang erfolgreich die Frauen des FC Bayern trainiert, hat damals den Trainerjob, sein allererster Trainerjob, nachdem er seine aktive Karriere beenden musste, von seinem Vater übernommen. Also das ist ja Familie Wörle, ist eine richtige Fußballerfamilie, auch die Schwester damals Profifußballerin gewesen. Und ich sag mal so, also in Ulm brach es auch nicht nur auf Begeisterung, dass es dann halt plötzlich hieß, auf gut Schwäbisch gesagt, da kommt jetzt einer, der hat bisher nur die Frauen trainiert. Was völlig außer Zeit gefallen, aber leider immer noch.
Also musste er da viele Ressentiments irgendwie erstmal tackeln?
Ja, also er hat auch mal gesagt, er musste aus einer großen Skepsis quasi eine kleinere werden lassen. Also er hatte schon auch das Gefühl, dass er sich da beweisen musste. Und er hatte auch, bevor er in Ulm Cheftrainer wurde, schon auch die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so einfach ist, dass seine Bewerbung oder auf dem Zettel von Vereinen zu landen, wenn man bisher im Männerbereich einfach noch keine Erfahrung hatte.
Ist ja da fast auch so eine Art Pionier, denn wenn ich mal darüber nachdenke, gibt es gar nicht so die großen Namen, die zwischen den beiden Verbänden quasi herumgewechselt sind. Ich denke gerade drüber nach. Nee, ehrlich gesagt fällt mir nicht viel ein. Da ist Thomas Wörle dann doch schon jemand, der da ja vielleicht einen gewissen Weg auch freischlägt. Das ist ja vielleicht dann auch so, dass man sieht, dass es eben überhaupt nichts bedeuten muss, ob man jetzt Männer oder Frauen trainiert, was ja de facto auch so ist. Aber wie wir eben festgestellt haben, gibt es Leute, die dann trotzdem irgendwelche Vorurteile haben oder ähnliches. Der Verein hat vergangene Woche verkündet, dass Wörle seinen auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert hat. Ich nehme jetzt mal ganz stark an, dass wenige daran zweifeln, dass das die richtige Entscheidung ist.
Ja, kann man, glaube ich, einfach auch so unterschreiben. Also es war ein, ich würde sagen, unerwarteter Schritt, weil aus dem Sinne, dass der SSV in der Vergangenheit doch sehr zögerlich mit Vertragsverlängerungen umgegangen ist. Natürlich spielten da auch die vergangenen Saisons mit rein, wo man dann letztlich auch nicht wusste, in welcher Liga spielt man und so weiter. Also vielleicht auch von beiden Parteien aus war das, hat sich relativ lange immer rausgezögert. Jetzt diesen Schritt zu gehen zur Länderspielpause, wo man da steht, wo man steht, mit 10 Punkten Vorletzter in der Tabelle, ist schon ein wichtiger Schritt und zeigt absolut, also Geschäftsführer Markus Thiele hat es so auch gesagt, man wolle den gemeinsamen Weg weitergehen, man will auf Ruhe, Kontinuität und Zusammenhalt setzen. Und das zeigt schon auch sehr, dass der SSV da unbeirrt auf seinem Weg weitergeht und sich da auch nicht von irgendwelchen äußeren Faktoren oder so stören lässt. Und natürlich ist es auch ein großes Signal, auch jetzt zu sagen, man verlängert mit dem Trainer und man verlängert mit dem Trainerteam. Dazu zählt auch, will ich auch ganz kurz erwähnen, der Michael Clemens, der Chef-Scout, 29 Jahre jung, musste seine Karriere auch früh beenden, hat, glaube ich, in der U23 von Köln lange gespielt, mit dem man zum Beispiel auch verlängert hat. Also dieses Team, das jetzt seit Sommer 2021 so zusammenarbeitet, wird oder soll perspektivisch auch weitere Jahre so zusammenarbeiten. Das finde ich schon ein sehr, sehr starkes Signal.
Definitiv. Dann kommen wir auch zur laufenden Spielzeit. Du hast eine Kennzahl schon genannt. 10 Punkte nach 12 Spielen auf dem Konto. Damit ist man Tabellenvorletzter. Hat aber auch nur 3 Punkte Schlagdistanz auf Rang 13. Also Vorletzter klingt erstmal so dramatisch, aber wir haben ja das enge Teilnehmerfeld in der zweiten Liga schon erwähnt. Wie würdest du denn jetzt dieses erste Saisondrittel bewerten? Was läuft gut und was fehlt noch, um weiter oben stehen zu können?
Ja, also es war natürlich, jetzt mal ganz neutral betrachtet, einfach ein schlechter Saisonstart. Wenn man jetzt wieder das mit einbezieht, dass es sich natürlich um einen Aufsteiger handelt und so weiter, also ist das schon in Ordnung. Also man hat den Anschluss, das hast du angesprochen, auch ins untere Tabellenmittelfeld, sage ich jetzt mal. Was sich auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass Ulm es durchaus auch geschafft hat, eine Entwicklung zu nehmen, jetzt auch in den ersten 12 Spieltagen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, dass man am Anfang diese im Prinzip Spiele nicht über die 70. Minute hat zu Ende bringen können. Also man musste sich in Ulm tatsächlich mal damit auseinandersetzen, dass ein Spiel halt 90 Minuten lang geht. Und da hat es halt am Anfang total gefehlt, weil sie haben gegen Kaiserslautern, gegen Düsseldorf, gegen KSC, gegen Nürnberg sehr dramatisch quasi alle Spiele in der Schlussphase oder nach der 70. Minute verloren. Und das haben sie, würde ich jetzt sagen, hinter sich gelassen. Also auch die letzten 3 Spiele, die 3 Unentschieden, wo man ja auch 2-0 gespielt hat. Natürlich, man hat auch kein Tor vorne geschossen, aber man hat auch keins kassiert gegen Magdeburg und Schalke, waren dann schon auch ein Erfolg aus Sicht der Ulm. Und ich würde auch sagen, sie haben zu dieser Stärke oder auch das, was das Spiel von Thomas Wörle ja zum Beispiel auch auszeichnet. Also sie spielen klassischerweise im 3-4-3. Das hat sich jetzt auch in den letzten 2-3 Jahren nicht verändert. Und er legt da absoluten Wert auf diese defensive Geschlossenheit, die defensive Arbeit. Also das heißt, der Stürmer ist der Erste, der defensiv arbeitet und ja, klar, der Torhüter dann der Letzte. Und da muss man schon sagen, das haben sie jetzt, zu dieser Stärke haben sie jetzt wieder zurückgefunden.
Definitiv. Ich war erstaunt. Man hat 13 Gegentore kassiert, ist damit die zweitbeste Defensive der Liga. Man hat die meisten gewonnenen Zweikämpfe in der zweiten Liga, auch wenn diese Statistik etwas schwammig ist. Es ist in dem Fall ja immer ein Trend zumindest oder ein Indiz. Und man hat auch zum Beispiel die zweitmeisten abgefangenen Bälle in der zweiten Liga. Also in vielen wichtigen Defensivstatistiken ist man sehr weit vorne dabei. Und das spricht dann eben für das, was du eben gesagt hast, Nadine. Wer sind denn die wichtigsten Spieler für Wörle und Ulm? Also du hast ja auch davon gesprochen, dass es diese mannschaftliche Geschlossenheit gibt, dass viele diesen Weg jetzt schon lange mitgehen. Wer sind denn da so die zentralen Stützen?
Ja, auch sehr spannend, wenn man sich jetzt den Saisonverlauf anschaut. Ich will noch kurz eine Zahl vorwegschicken, weil das vorhin auch kurz Thema war. Also Ulm ist in die Saison gegangen mit 131 Zweitligaspielen. Das hat in anderen Mannschaften ein Spieler. Also ja. Das wirklich ja, krass niedriger Wert. Und ja, was sind die Säulen? Also eine definitive Säule war oder ist eigentlich der Torhüter, der Christian Ortag, der letzte Saison auch 16-0 gespielt hat, also einer der Bestwerte der ersten drei Profiligen, der allerdings dann Ende September sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Das heißt, es war erstmal so ein Verlust, wo schon auch die Frage war, wie kann man das kompensieren? Man muss jetzt sagen, Niklas Tiede, der vom VfL Bochum ausgeliehen ist, hat das jetzt sehr, sehr gut kompensiert, obwohl natürlich wenig Spielpraxis reingeworfen als Nummer zwei. Eine absolute Säule, auch in der Defensive, ist Philipp Strom, gibt den zentralen Innenverteidiger, ist im letzten Winter nach Ulm gekommen, hat ein paar Zweitligaspiele für Braunschweig gemacht, ging dann kurz nach Schweden, einen Ausflug, von dem er selber sagt, okay, das hat ihn jetzt in seiner fußballerischen Karriere nicht so weit nach vorne gebracht. Aber der ist, also der hat sich jetzt absolut zum ja, Abwehrboss gemausert, absoluter Stabilitätsfaktor. Ja, und dann wird's spannend, weil eigentlich würde in dieser Aufzählung jetzt noch der Kapitän dazu zählen, der Johannes Reichert, spielt ja schon immer in Ulm, ist Ulmer, es ist sein Herzensverein, es ist ja, also über den Johannes Reichert kann man sagen, das ist noch so ein Typ, wie man ihn im Profifußball gern haben will, oder ja, der sich jetzt den Meniskus gerissen hat. Mhm. Also der fiel zuletzt aus, wurde dann aber auch gut ersetzt durch Thomas Geier, auch einer, der seit 2019 in Ulm spielt, noch nie zweite Liga gespielt hat, hat sich jetzt blöderweise auch im Meniskus gerissen. Und im Moment stellt sich so ein bisschen ja, die Frage nach der Defensive dann, also jetzt vor allem mit Blick aufs Spiel in Berlin, wen Thomas Wörle da noch aufstellen kann oder was so die Alternativen sind. Und ja, ich würde schon auch noch, also wen kann man noch nennen? Man kann noch einen auf jeden Fall nennen, Romario Rösch, der spielt auf der linken Schiene, gebürtiger Neu-Ulmer, also hier einmal über die Donau, auch Ulmer Jugendspieler und so weiter, geht immer so ein bisschen, ja, fällt immer so ein bisschen unterm Radar, aber reist da auf seiner linken Bahn Kilometer um Kilometer ab und ja, setzt schon viele kämpferischen Impulse da auch.
Und vielleicht ist ja auch Felix Hiegel zu nennen, der 4 von erst 10 Saisontoren selber erzielt hat, der Mittelstürmer von Ulm. Wen ich tatsächlich spannend finde, auch bei Ulm, ist Maurice Kattenmacher. Du hast ihn schon, oder wir haben ihn kurz erwähnt, der vom FC Bayern aufgekaufte Unterhachinger. Der ist ein echt, also neudeutsch würde man sagen, echter Baller. Also der kann schon richtig was am Ball und traut sich auch was. Also ich glaube, das ist der so dieser X-Faktor im Ulmer Spiel, kann man das so sagen?
Ja, also ich glaube, er ist es noch nicht, aber er könnte es werden. Vielleicht muss man da noch dazu sagen, Ulm hat ja nach dem Aufstieg in die zweite Liga eigentlich den besten Spieler verloren. Das war Leonardo Cienza, der 50 Kilometer weiter nach Heidenheim gewechselt ist, erste Bundesliga, also einen Schritt von der dritten Liga in die erste geschafft hat, war auch, bevor er nach Ulm kam, im ersten FC Magdeburg, lief aber nicht so ganz glücklich für ihn, kenne da die Hintergründe nicht, aber das war auf jeden Fall nicht so eine Station, wo er funktioniert hat. Und ja, als dann natürlich klar war, wurde auch nicht der Saisonspieler der Saison, und so weiter, dass er Ulm verletzt, hat sich schon auch die Frage gestellt, okay, wie kann man den kompensieren? Und es war klar, man kann ihn nicht 1:1 ersetzen, aber man kann es versuchen. Ich glaube, Moritz Krattenmacher, aber auch Aaron Keller, der zuletzt nicht so viel gespielt hat, weil er verletzt war, sind so zwei Spieler, die das Potenzial mitbringen. Was klar ist, ist, dass sie noch Zeit brauchen, um sich möglicherweise dahingehend zu entwickeln.
Es sind jetzt noch 5 Spiele bis zur Winterpause. Man spielt gegen Hertha als nächstes, dann gegen Fürth, Hannover, den HSV und dann Münster. Ich sehe da 2 Spiele, die, glaube ich, den Ulmern Hoffnung bereiten und andere Spiele, die eher Sorgenfalten bereiten. Was ist denn jetzt das Ziel für die noch laufende Hinrunde?
Ja, ich glaube, das Ziel muss sein, dass man mindestens einen, besser noch 2 Siege auf jeden Fall einfährt in diesem Restprogramm. Wobei dazu will ich sagen, also ich mutmaße, du zählst Münster dazu, zu den möglichen Kandidaten, wo man einen Sieg holen könnte. Das letzte Aufeinandertreffen in Münster endete von SSV nicht so gut, hat 2:3 verloren. Aber egal, also vielleicht haben sie das ja auch so hinter sich gelassen. Ja, definitiv muss da das Ziel sein, einen Sieg zu holen und sich doch auch für das, was man defensiv investiert und leistet, auch zu belohnen.
Ich nehme an, dass die Infrastruktur des Vereins unter den Jahren, in denen man teilweise sogar in der Oberliga gespielt hat, massiv gelitten hat. Wie steht's denn um die Arbeitsbedingungen des SSV und tut sich da durch diese 2 Aufstiege dahingehend etwas? Also investiert man jetzt in Steine oder wie muss ich mir das vorstellen, gerade den Zustand in Ulm?
Ja, also ganz grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass Club und Stadt, also die Stadt Ulm, vom sportlichen Erfolg so ein bisschen überholt wurde. Also dass der sportliche Erfolg dann doch zu schnell ging für das, was man hat quasi abseits vom Platz noch für Themen angehen müssen oder die man angehen muss. Ja, im Moment läuft zum Beispiel, also Ulm bekommt jetzt ein Fanprojekt, das ganz lange auch in der Schwebe war, das soll 2025 starten. Das ist natürlich so was grundsätzlich, was andere Vereine schon ganz, ganz lange haben. Dann ist es so, auf der Geschäftsstelle ist natürlich gerade ganz viel Betrieb. Also letztes Jahr konnte man die Mitarbeiter, die der Geschäftsführer hatte, an 2 Händen abzählen. funktioniert natürlich in der zweiten Liga nicht mehr. Es sind natürlich jetzt auch andere finanzielle Mittel da, aber auch da muss man jetzt die Strukturen schaffen, dass das alles so seinen Weg gehen kann. Und das ganz, ganz große Thema, und das wird, glaube ich, auch ein Schlüsselthema sein für die Perspektive des Profifußballs in Ulm, ist die Frage nach dem Stadion. Mhm. Und auch so ganz grundsätzlich, unabhängig davon, ob man jetzt in der zweiten oder dritten Liga spielt, ist das eine Frage, die beantwortet werden muss, wenn man weiterhin Profifußball in Ulm haben will.
Kannst du die Thematik kurz ausführen?
Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Ulm im Donaustadion wart.
Leider noch nicht, aber es ist ja schon ein Schmuckkästchen, ne?
Ja, also auch an alle Hörerinnen und Hörer. Das Donaustadion ist schon so ein kleiner Ort für, ich sage jetzt mal, Fußballromantiker. Also sehr nostalgisch, sehr traditionell, aber auch sehr in die Jahre gekommen. Und das Thema ist einfach, es ist kein reines Fußballstadion. Es wird weiterhin noch als Leichtathletikstadion verwendet. Das heißt, es gibt auch eine Tartanbahn, die da ums Spielfeld rum liegt. Und es hat natürlich infrastrukturell ganz viele Probleme und ganz viele Anforderungen. Man ist jetzt auch, man hat von der DFL auch die Lizenz quasi unter Auflagen bekommen. Man müsste das Stadion überdachen. Also es hat 10.000 Stehplätze, wovon 10.000 nicht überdacht sind. und natürlich noch ganz, ganz viele andere bauliche Maßnahmen. Und das ist jetzt im Prinzip so der Grundkonflikt, den auch die Stadt Ulm oder auch die Politik zu beschäftigen hat. Wie geht man damit um? Also investiert man in dieses Stadion, in diesen Standort? Die andere Überlegung wäre, dass der SSV neu baut. Dafür bräuchte es aber natürlich auch ein Grundstück, eine Infrastruktur drumherum und so weiter. Und natürlich würde auch ein neu gebautes Stadion jetzt nicht bis nächstes Saison stehen. Das wäre ein Projekt für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Ja, letztlich muss man sagen, wahrscheinlich der Profifußball, so wie es jetzt ist, mit Donaustadion und den Gegebenheiten nicht zukunftsfähig, weil es auch die wirtschaftliche Profitabilität, sage ich jetzt mal, auserzählt ist. Also die Werbeflächen sind meiner Meinung nach ausvermarktet. Der Businessbereich ist mit 1.000 Businessplätzen ausvermarktet. Man kann unüberdachte Stehplätze jetzt auch nicht, da kann man jetzt die Tickets auch nicht exorbitant weiter erhöhen. Da liegt man jetzt bei 17 Euro pro Ticket. Und da würde natürlich ein generalsaniertes Stadion, das auch eine reine Fußballarena oder Fußballstadion wäre, schon ganz anders profitabel sein können.
Wenn wir jetzt beim Thema Zukunft gerade sind, dann lass uns natürlich auch gerne auf das Saisonende gucken und darüber hinaus, wie jeder will in der Liga bleiben. Gleichzeitig wird sich Ulm bewusst sein, dass das mit den Bedingungen einfach schwer wird. Also wie erpicht ist man auf den Klassenerhalt und wie plant man mittelfristig seine Zukunft? Wo will man denn ungefähr sich einpendeln in den nächsten Jahren? Gibt es da Angaben zu?
Ja, also das oberste Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Das ist aber ja irgendwo auch klar, wenn man jetzt in der Liga steht, dann werden wir das auch halten. Ich sage jetzt mal, ich bin da auch ganz guter Dinge. Reden wir in einem halben Jahr nochmal drüber.
Ja.
Aber auch das wurde vor der Saison relativ klar kommuniziert. Da würde ich auch einen Geschäftsführer Markus Thiele zitieren. Also Ulm muss, hat er quasi so gesagt, Ulm muss verstehen, dass der Profifußball auch weitergeht, wenn man aus der zweiten Liga absteigen würde.
Ja.
Dann geht man in die dritte Liga und kann auch da profitabel wirtschaften, kann da einen guten Job machen und so weiter. Und ich glaube, da spricht da einfach so diese große Sorge oder diese große Angst in Ulm an, die einfach aus der Vergangenheit herrührt mit diesen 3 Insolvenzen. Dass man einfach Bedenken hat, dass das alles so auf einem soliden Fundament steht, wirtschaftlich und so weiter. Und im Prinzip ist das schon auch mit, neben dem Sportlichen, natürlich das große Ziel, dass man sagen muss, man will wirtschaftlich solide dastehen. Und niemand soll hier irgendwie Angst haben, dass es in der 4. Insolvenz enden würde. Und da bin ich aber auch guter Dinge, auch mit Blick auf das, was in den vergangenen Jahren passiert ist und wie da gearbeitet wurde, dass da jetzt schon ein Team am Werk ist, dass das in die richtigen Bahnen lenkt.
Als ich gerade noch über Themen außerhalb des Platzes bei Ulm nachgedacht habe, sind mir ehrlich gesagt natürlich nicht so viele eingefallen aufgrund der wenigen Berührungspunkte in den letzten Jahren. Ein Thema, und da hoffe ich gar nicht, dass ich dich damit überrolle, ist aber natürlich schon die Tendenzen in der Fanszene. Ich glaube, das hat in den letzten Jahren ein Stück weit Schlagzeile gemacht, dass der SSV Ulm Probleme haben soll mit Hooligans, mit übergriffigem Verhalten im Block. Kannst du das eventuell ein wenig ausführen und auch sagen, wie der Verein damit umgeht? Ich will jetzt kein riesiges Fass aufmachen, aber ich glaube, dass man das immer ansprechen sollte, wenn man die Chance dazu hat.
Ja, ich glaube, dass da in den vergangenen Jahren etwas überspitzt darüber berichtet wurde. Das kann ich jetzt auch aus meiner Perspektive als Journalistin sagen. Ich glaube, dass das Thema oft vielleicht auch von Medien und so weiter oder außenstehenden Personen, die jetzt vielleicht in Ulm vor Ort nicht vor Ort sind, größer gemacht wurde, als es ist. Also ich glaube nicht, dass Ulm ein größeres ich sage jetzt mal links- oder rechtsextremes Hooligan, was auch immer, Problem hat als andere Vereine. Ich glaube aber, dass es natürlich schwer ist, oder ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass es schwer ist, da so ein bisschen den Ruf der Vergangenheit auszuräumen. Es gab Probleme, es gab Probleme in der Fanszene, es gab auch Übergriffe, es gab auch Aktionen bei Auswärtsspielen und so weiter. Da muss man aber schon sagen, die liegen 8, 9, 10 Jahre zurück, wenn nicht sogar noch weiter. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass Ulm ein Fanproblem hat. Was natürlich immer auch so ein Aufstieg und so ein größeres Interesse mit sich bringt, ist eben, dass noch mehr Leute sich im Stadion tummeln, vielleicht auch Leute, die man nicht unbedingt da haben möchte. Ich glaube aber, dass es ja anderen Vereinen ähnlich geht. Und zum Beispiel da vielleicht noch eine Aktion herauszuheben, das war, ich glaube, im letzten Frühjahr, da hat tatsächlich, also der D-Block, das ist der Heimblock, und es gibt auch so ein Fanfach, Dachverband D-Block, wo sich verschiedene Gruppierungen untereinander sammeln. Die haben einmal ein ganz klares Statement rausgegeben und da war ich selber von überrascht, weil ich das nicht mitbekommen hatte. Es gab wohl einen Übergriff im Block oder ja, anzügliche Bemerkungen und so weiter. Und da hat sich der Block ganz klar positioniert und gesagt, wir verurteilen das. Das hat bei uns in der Kurve nichts zu suchen und so weiter. Und das hat es halt in der Vergangenheit eigentlich so nie gegeben. Mhm. Das war für mich schon so ein Zeichen, dass auch die Fans jetzt realisieren, dass natürlich nicht nur die Aufmerksamkeit auf dem SSV Ulm größer ist, sondern auch die Aufmerksamkeit auf der Fanszene. Ja.
Damit haben wir das doch auch eingeordnet. Ich wollte da eben mal eine Einordnung von möglichst nahe dran, denn ich auch das habe ich halt nur mitbekommen und wie es dann immer so ist, weiß man nicht, was davon dann überspitzt sein könnte, was davon hängen bleibt, wann das genau ist. Man kriegt nur Tendenz mit, deswegen vielen lieben Dank dafür die Einordnung. Das hilft natürlich auch total. Und dann können wir auch langsam zum Ende hier leiten. Mona, Nadine, vielen lieben Dank für eure Zeit. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann oder ihr grätscht nochmal dazwischen, wenn irgendein Punkt nicht aufgekommen ist, den ihr unbedingt besprochen haben wollt. Wenn nicht, schweigt für immer. Gut, ich glaube, dann haben wir es. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit in dieser Folge. Vielen lieben Dank für alle UnterstützerInnen dieses Podcasts. Da, wie gesagt, nochmal natürlich auch die Erwähnung www.rasenfunk.de/supportersclub ist eure Adresse. Das ermöglicht nicht nur, dass Max das hauptberuflich machen kann, sondern ermöglicht auch, dass zum Beispiel Eva oder auch ich hier freiberuflich mit dazu steuern können, dass so viele Formate am Leben erhalten bleiben können und dass sich immer weiter aufbaut und der Rasenfunk bald hier irgendwie die Sportlandschaft prägt. Also, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.